Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Was ist das? Was sehe ich? Eine Blume. Schön und gut. Und dennoch ist die Frage damit nicht beantwortet. Denn ich sehe jedes Mal etwas anderes. Heute sehe ich diese Blume so, morgen wieder ganz anders. Heute nehme ich diese Blume nur etwa zur Kenntnis. Ah, eine blaue Blume. Morgen vertiefe ich mich in den Anblick dieser Blume und erkenne etwas Besonderes in ihr. Ich halte die Blume, an der ich gestern fast achtlos vorbeigegangen bin, für eine Offenbarung. Diese Blume, diese alltägliche, am Wegrand stehende Blume, sie scheint mir etwas Besonderes sagen zu wollen. Ich kann mich gar nicht mehr satt sehen an ihrem schlanken Blütenkelch, an ihrem geschwungenen Stängel, an ihren paar Blättern. Was macht den Unterschied? Sicher, ich mache den Unterschied. Meine Sichtweise, meine Einstellung, meine Wahrnehmung, meine Achtsamkeit. Was ich gerade sehe, ist nicht nur diese Blume, sondern mein eigener Zustand, meine Gemütsverfassung. Ich sehe in dieser an sich unspektakulären Blume eben das, was ich in mir trage. Wenn ich das Leben für ein Geschenk, für ein Wunder halte, dann bleibe ich staunend vor dieser Blume stehen. Wenn ich niedergeschlagen und depressiv bin, ist mir diese Blume egal. Ich habe andere Probleme. Was kümmert mich diese olle Blume am Wegrand? Ist doch egal. Das macht den Unterschied. Wenn ich mich nun aber hinsetze, egal in welcher Verfassung ich mich gerade befinde, und diese eine Blume eingehend und lange betrachte, dann erfahre ich über diesem Gewächs noch etwas anderes. Was ich sehe, ist gewissermaßen ein Spiegel meiner selbst. Ich sehe nicht nur diese Blume. Was ich sehe, spiegelt meine eigene Befindlichkeit wieder. Und das ist auch der Punkt in unserer Zen-Praxis. Ich setze mich zu einer vorgegebenen Zeit hin und verharre bewegungslos. Meine Augen sind auf den Boden gerichtet. Und wenn auf dem Boden diese Blume stehen oder liegen würde, dann wäre mein Blick unweigerlich auf diese Blume gerichtet. Ich würde diese Blume nach und nach immer vertiefter zur Kenntnis nehmen. Ich würde mich in die Details ihrer Gestaltung vertiefen und das Wunder ihrer inneren Organisation entdecken. Und noch etwas anderes. Ich würde diese Blume heute unweigerlich so sehen, wie ich heute bin. Ich würde morgen vermutlich einen anderen Eindruck erhalten. Über das hinaus, was diese Blume physisch oder biologisch ist, würde ich noch einen anderen Aspekt sehen, der meine eigene Subjektivität betrifft. Meine Stimmung. Wenn ich in einer gehobenen oder zuversichtlichen Stimmung wäre, würden die Farben anders leuchten. Ich würde innerlich mit der Schwingung des Stängels mitgehen und vielleicht sogar seine immanente Musikalität entdecken. Wenn meine Stimmung gedrückt wäre, würde ich allenfalls ein paar dürre Fakten zur Kenntnis nehmen. Diese Blume würde auf mich alles andere als inspirierend wirken. Irgendeine Pflanze halt. Was ich sehe, hängt also erst einmal davon ab, was ich selbst in mir trage. Wenn ich etwas in mir trage, was man als seelischen Reichtum bezeichnen könnte, würde diese Blume vielleicht zu einer Offenbarung für mich werden. Wenn ich nur eine gähnende Leere in mir spüre, würde ich vielleicht gar nichts in ihr sehen können und sie achtlos zertrampeln. Ich vermute, das können die meisten meiner Hörerinnen und Hörer bestätigen. Eine objektive Blume mag es zwar geben, doch was ich sehe, hat wesentlich mit meiner eigenen Befindlichkeit zu tun. Also ist die Welt ein Spiegel meiner selbst. Aber was heißt das? Die Wirklichkeit hat mindestens einen doppelten Boden. Das ist das eine. Und was ich sehe, muss ich nicht gleich für bare Münze nehmen. Es ist gefärbt, persönlich gefärbt, vor allem von mir selbst. Das ist das andere. Und noch etwas. Wenn mir heute etwas trostlos erscheint, düster, fad, öde, dann kann das ebenso gut an mir selbst liegen. Und ich muss vielleicht nur meine Einstellung ändern und schon erstrahlt die Welt, das Leben in einem anderen Licht. So einfach ist es freilich nicht oder nicht immer. Wenn ich in ein von Bomben zerstörtes Dorf komme, dann ist nicht nur meine persönliche Verfassung, meine Gestimmtheit daran beteiligt, was ich sehe. Es sind schon auch die Bomben und Granaten, die das angerichtet haben. Und trotzdem, wenn ich den Mut sinken lasse, wenn ich die Zuversicht verliere, dann verdüstert sich diese Welt noch einmal zusätzlich. Das muss mir klar sein. In der Zen-Praxis achte ich unter anderem darauf, was mache ich gerade? Wenn ich still sitze, mache ich rein äußerlich nichts oder zumindest nicht viel. Ich kratze mich vielleicht mal an der Nase oder korrigiere meine Haltung um einen Millimeter. Doch innerlich, mental, geschieht eine ganze Menge. In mir wurdelt es, wie man sagt. Mein Denken spielt verrückt. Mein diskursives Denken. Mein assoziatives Denken, mein emotionales und sehnsuchtsvolles Denken. In mir, in meinem Geist herrscht eine verwirrende Unruhe, ein unablässiges Treiben, ein Kommen und Gehen von Gedanken und Gedanken von Gedanken. Das kann mitunter interessant sein, meist jedoch nicht. Und ich habe nur wenig Kontrolle darüber. Des Weiteren, wenn ich meine Aufmerksamkeit bewusst auf etwas anderes richte, auf meine Übung, auf mein Betrachtungsobjekt, auf eine besondere Frage oder auf einen Wunsch, dann kann sich das Ganze drunter und drüber plötzlich in einen homogenen Strom verwandeln. Ich erfahre plötzlich, obwohl sich scheinbar nicht viel geändert hat, so etwas wie Stille, eine tiefe, harmonische Stille, die mich mit einer noch tieferen, ungreifbaren Freude erfüllt. Es liegt auf der einen Seite an mir selbst, und es ist auf der anderen Seite gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Wie ein mir bekannter Zen-Meister mal zitierte, Zen is very simple, but not easy. Das Leben ist, wie es ist und was es ist. Und trotzdem erfahren wir dieses eine Leben, jeder auf seine eigene Weise. Diese Weise, auf die ich das Leben erfahre, kann ich aber ändern. Ich kann vielleicht nicht alles ändern, doch ich kann etwas tun. Wenn ich den Reichtum des Lebens erfahren möchte, muss ich an mir selbst arbeiten. Wenn ich in meinem Gegenüber das Göttliche erkennen will, muss ich an mir selbst arbeiten. Wenn ich mich über die Schönheit einer Blume am Wegrand freuen möchte, auch dann muss ich an mir selbst arbeiten. Was heißt an mir selbst arbeiten? Ich habe Menschen kennengelernt, die außerstande waren, die Schönheit von einfachen Dingen zu erfassen. Ich urteile nicht über diese Menschen, weil ich deren Zustand aus eigener Erfahrung kenne. Es ist aber nur ein Zustand. Nicht der betreffende Mensch ist das Problem, sondern er oder sie befindet sich in einem Zustand, der es ihm nicht erlaubt, alles in allen Facetten wahrzunehmen. Was mich am Buddhismus immer angesprochen hat, war der Umstand, dass Menschen nicht verurteilt werden als gut oder böse oder schlecht, sondern dass über die Grade von Verblendung gesprochen wird. Wenn ich etwas tue oder nicht zu tun imstande bin, dann liegt es nicht an meiner Schlechtigkeit, an meiner Verdorbenheit, sondern daran, dass mein Geist umnebelt ist. Es gibt Täuschungen, viele Täuschungen, unendlich viele Täuschungen, und es scheint ein aussichtsloses Unterfangen zu sein, alle diese Täuschungen auszuräumen, mich von allen diesen Täuschungen zu befreien. Ich denke, jeder, der ein bisschen Erfahrung im Meditieren hat, weiß, wovon ich spreche. Nicht von ungefähr lautet das erste der vier großen Bodhisattva-Gelöbnisse: Die Täuschungen sind endlos. Wir geloben uns, davon zu befreien. Eine unendliche Aufgabe, so scheint es. Und dennoch gibt es keine Alternative dazu. Ein Selbstmordattentäter, um nur ein eklatantes Beispiel zu nennen, ist von einer fixen Idee besessen und reißt viele Menschen in den Tod. Der Präsident eines Landes hat sich in eine politische Vorstellung verrannt und stürzt eine ganze Region in den Krieg. Es sind immer Menschen, die an Schaltstellen sitzen und deren Geist manipuliert, konditioniert, indoktriniert und eben verblendet ist. Wenn wir ein Urteil fällen, und wir müssen ein Urteil fällen, weil wir handeln und gemeinsame Entschlüsse fassen müssen, dann sollten wir nicht über den Menschen urteilen, sondern über sein Handeln. Sein fatales Handeln aber ist Ausdruck seines Denkens, seiner geistigen Verfassung. Sicher, der Mensch als Urheber seiner Taten muss zur Rechenschaft gezogen werden. Doch im Rechtsstaat bewahrt auch der Straftäter noch seine rein menschliche Würde, egal welcher Verbrechen er sich schuldig gemacht hat, er oder sie. Das ist das Großartige am Rechtsstaat. Von der Blume zum Rechtsstaat. So geht es in einem Podcast. Das Verbindende ist das Subjekt. In diesem Fall meine Subjektivität, mein Geist. In der Zen-Praxis stoße ich früher oder später auf eben das. Wir nennen es Geist in Ermangelung eines besseren Begriffs. Es handelt sich um den geistigen Raum des Bewusstseins. Auch das ist nur eine Umschreibung. Alles, was ist, muss im Geist aufscheinen. Sonst kann ich es nicht als seiend ansprechen. Was ich nicht sehen, hören, riechen, schmecken, fassen oder denken kann, das kann ich auch nicht als etwas Seiendes ansprechen. Der physikalische Raum ist etwas, in dem alle Gegenstände erscheinen. Was aber ist dieser Raum selbst? Mit Albert Einstein wissen wir, dass die Gegenstände den Raum oder besser die Raumzeit, das Raumzeitkontinuum, verkrümmen. Aber ohne Gegenstände wäre der Raum nichts. Ein Punkt ohne Ausdehnung. Und so ist es mit dem Geist. Was wäre der Geist, wenn ich keine Gedanken mehr denken würde? Abgesehen davon, dass mein Geist niemals aufhören würde zu denken. Aber ein Geist ohne Inhalte, ohne Denken und Gedanken, was wäre das? In der Zen-Praxis können wir das zuweilen erfahren. Wir nennen es das reine Gewahrsein, das gegenstandslose Denken, das Nicht-Denken. Es ereignet sich, dieses reine Gewahrsein, nicht irgendwann, nicht zu einem besonderen Zeitpunkt, sondern eben jetzt. Immer ereignet es sich eben jetzt. Nur sind wir gerade mit anderen Dingen beschäftigt, mit weltlichen Angelegenheiten, und somit haben wir keine Chance, es zu erfahren. Dieses reine Gewahrsein kann uns aber etwas verraten über uns selbst, über unsere sogenannte wahre Natur. Und diese wahre Natur ist jetzt auch wieder kein großes Geheimnis, sondern sobald wir sie erfahren, erinnern wir uns auch daran, dass wir sie bereits kennen. Zumindest grundsätzlich kennen. Denn das reine Gewahrsein ist hell und klar und voller Freude oder Liebe. Wenn wir diese Erfahrung machen, und wir können sie jederzeit machen, es liegt wirklich nur an uns selbst, dann werden wir sofort wissen, worum es sich handelt. Und dann erscheint auch diese Welt anders als ein durchaus heller Ort, trotz all der Widrigkeiten, die zweifellos geschehen. Es liegt immer auch an uns. Es liegt immer auch an mir selbst.